nicht, dass ihr nichts davon spürt, dass mein Puls momentan ein bisschen höher ist. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, in seinem letzten Gebet für seine Jünger hat Jesus darum gebeten, dass der Vater die Jünger heiligen möge durch sein Wort. Mit der Ergänzung, denn dein Wort ist die Wahrheit. Spreche ich laut genug? Ist es verständlich? Ja, gut. Heute allerdings geht es um ein unscheinbares Wort Gottes, das noch dazu sehr überflüssig scheint. Und ich möchte zu diesem scheinbar überflüssigen Bibeltext mit einem Wort Jesu über Noah und seine Zeit hinführen. Und zwar ist es, wie Jesus sagt, so wie die Menschen waren zur Zeit Noahs. Sie haben gepflanzt, gebaut, gegessen, getrunken, geheiratet, sich verheiraten lassen, aber haben nicht auf die Zeichen geachtet, die um sie herum geschahen, bis die Flut kam und sie alle dahin raffte. Und so wird es auch sein zur Zeit des Kommens des Menschensohnes. Wer diesen Vergleich Jesu über Noah und die Menschen, die damals gelebt haben, wie sie sich verhalten haben, mit dem Verhalten der Menschen kurz vor der Wiederkunft ernst nimmt, der wird kaum an der Geschichtlichkeit der Sintflutgeschichte zweifeln. Und ich bin überzeugt, dass alle, die wir hier sind, nicht überzeugt werden müssen von der Tatsache, dass es die Sintflut wirklich gegeben hat. Und trotzdem stelle ich die Frage, inwieweit uns diese alte Geschichte von damals so im Alltag mit seinen Höhen und Tiefen überhaupt noch von Bedeutung ist. Kann man sie irgendwie erfahren, erkennen? Ist sie uns irgendwie wichtig? Kann man ihr begegnen? Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht in diesem Heft gelesen, das manche von euch kennen, Infovero, wo es um Belege geht über die Sintflut. Aber jetzt nicht im Bereich Geologie oder Paläontologie, sondern zum Thema Völkerkunde. Und mir schien so, als würde mir dieser Bericht meinen Glauben über die Sintflut die Augen neu öffnen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Bericht euch gern weitergeben wollte. Auch wenn er, wie gesagt, manchem nicht neu ist. Kennt jemand von euch dieses Heft? Hat auch diesen Artikel gelesen? Die 16 Engelssöhne Noahs? Ich gehe mal davon aus, auch wenn ihr es gelesen habt, man überfliegt ja vieles nur. Also ich habe mir das ziemlich genau angeschaut und war absolut beeindruckt. Die Grundlage für diesen Artikel, die finden wir in 1. Mose Kapitel 10, wenn wir das mal aufschlagen wollen. 1. Mose Kapitel 10 und hier ab Vers 1 und dann nur mal die ersten 5 Verse. Erster Mose, Kapitel 10. Die Überschrift, die Völkertafel, so hat es Luther zumindest, in der Lutherbibel steht es so. Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Die Söhne Japhets sind diese, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meschech und Tiras. Die Söhne Gomers sind diese, Ashkenas, Riphat, Togarma. Die Söhne Javans sind diese, Elisha, Tarsis, die Kittäer und die Rodaniter. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Nur mal bis daher. Es werden dann noch weitere Engelssöhne Noahs benannt, auf die ich später noch eingehen will. Ich gebe zu, wenn mich jemand fragt, wie hießen die Söhne Noahs, das fällt mir noch ein, Sem, Ham und Japhet. Wenn ich gefragt worden wäre, wie heißen seine Engelssöhne, keine Ahnung. Ich denke, euch geht es ähnlich, oder? Also es ist eigentlich ein scheinbar unbedeutender Text, der hier steht. Ich dachte, na gut, es ist Gottes Wort, es wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Aber dass dieser Sinn genau darin liegen kann, einen weiteren Beleg und sehr eindrucksvollen Beleg für die Existenz der Sinnflut zu geben, das hätte ich also nicht gedacht. Es wird hier genannt, der erste Sohn von Japhet, das ist Gomer. Wenn ihr in eurer Bibel mal hinten reinschaut, da habt ihr wahrscheinlich irgendwelche Weltkarten auch als Anhang. Und da findet ihr in der Gegend, wo damals Paulus seine Missionsreisen unternahm, die heutige Türkei, ein großer Landstrich der Türkei, das ist Galatien. Galatien, das wird auch mit einem Satz genannt, mit Gallien. Ich weiß nicht, ob ihr mal was von Josephus Flavius gehört habt. Es war ein Geschichtsschreiber für die Römer, so um die 90 vor Christus. Und dieser Josephus Flavius, der erwähnt, dass die heutigen Gallier oder Galatier früher Gomeriten hießen. Das waren die Gomeriter. Und diese Gomeriten, die sind dann in den folgenden Jahrzehnten, Jahrhunderten weit Richtung Westen gewandert. Heutiges Spanien und Frankreich. Es gibt heute noch in Nordspanien eine Gegend namens Galizien. Das dürfte manchem ein Begriff sein. Außerdem fand ich interessant, ich kann mich erinnern, so im Kindesalter, da habe ich ab und zu mal diese Hefte Asterix und Obelix gelesen. Und das ist ein so ein lauter Ausruf, die Gallier kommen, so als Warnruf. Ja. Ich habe mir gefragt, was sind die Gallier? Ja. Das sind die im Prinzip Gomeriten, also die Nachkommen von Gomer, diese Gallier. Was das Ganze nochmal unterstützt, ist die Tatsache, ihr kennt Wales wahrscheinlich, oder? Es ist ein Teil von England. Wales, ja. Und da gibt es in Wales, also es gab einen Historiker namens Davies. Und dieser Davies, der schreibt, dass die Waliser ihren Ursprung in den Nachfahren der von Gomer sehen. Der, jetzt wird es interessant, finde ich, die 300 Jahre nach der großen Flut von Frankreich nach Britannien gekommen sind. Vielleicht denkt ihr jetzt, was soll das? Ist das eine Predigt? Ich muss niemanden davon überzeugen, dass es die Sinnflut echt gab, das ist mir bewusst. Aber ich weiß nicht, ob ihr mal eine Wanderung gemacht habt im Hochgebirge. Ja? Da wisst ihr das, wie das ist. Je höher man hochkommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schnee fällt. Ja? Und da kann es passieren, dass das wichtige Wegmarkierungen verdeckt sind. Ja? Ihr seid Stunden unterwegs, ihr seid sicher, das ist der richtige Weg. Und trotzdem freut ihr euch, wenn ihr endlich wieder mal auf so eine Wegmarkierung stoßt. Die Gewissheit, da sind wir richtig. Ja? Und nichts anderes sollen diese heutigen Ausführungen sein. Wir sollen uns ganz bewusst machen, wir sind mit unserem Glauben an dieses Buch richtig. Ja? Ich komme nochmal auf Gomer zurück. Dieser Gomer wird berichtet, wir haben es gelesen, die ersten paar Verse, der hatte Söhne. Rifat, Togarma, Ashkenas. Togarma und Ashkenas. Die haben sich angesiedelt in dem Gebiet der heutigen Osttürkei oder auch Armenien. Die Armenier, die sehen sich tatsächlich als die Nachkommen von Aschkenas und Togarma. Man geht auch davon aus, dass der Begriff oder der Name Türkei sich herleitet von dem Namen Togarma. Aschkenas ist dann weiter Richtung Deutschland gewandert. In Hebräisch heißt Deutschland Aschkenas. Also wir sind tatsächlich für die Juden die Aschkenen. Letzte Woche war Karl und die Vera da, das wisst ihr. Und ihr wisst auch, dass sie immer wieder mal nach Israel reisen. Und als ich dem Karl gesagt habe, dass ich heute darüber reden will, und habe diesen Namen Aschkenas genannt, da sagt er, aha, jetzt verstehe ich das, weil die Juden, die aus Deutschland nach Israel in ihre Heimat zurückkehren, das sind die Aschkenasen-Juden. Ja? Also ich bin mir sicher, dass meine Vorfahren, ich glaube, ich bin Deutscher, tatsächlich von Aschkenas herkommen. Ein anderer Name ist Magog. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist uns Magog ein Begriff. Gog und Magog. Das ist ein Begriff für die riesige Nation, die am Ende gegen das himmlische Jerusalem ankämpfen wird. Ihre Zahl ist wie der Sand am Meer, heißt hier. Gog und Magog, die dann auftreten nach den 1000 Jahren. Es gibt da Fachliteratur über antike Geschichte. Ein Buch, das ist die sogenannte Encyclopaedia Britannica. Und da steht drinnen, dass dieses Magog angesiedelt ist in der heutigen Türkei oder angesiedelt war in der heutigen Türkei und auch große Teile von Rumänien umfasst hat. Alle, die früher mal in Russland gelebt haben, die wissen, ich weiß es aber auch, dass Ukraine mal zur riesigen Sowjetunion gehört hat. Und die Hauptstadt der Sowjetunion ist ja bekanntlich Moskau. Ja. Der uralte Name für Moskau, ist auch wieder verblüffend, finde ich, ist einer der Namen der Engelsöhne Noahs. Meschech. Wobei mit Moskau nicht nur die Stadt selber gemeint ist, die eng umrissen ist, sondern auch das weitere Umfeld von Moskau. Und im Südosten von Moskau gibt es heute noch eine Tiefebene, die sehr weitläufig ist, die nennt sich Meschchora-Tiefebene. Also dieser Wortstamm Meschech, der hat sich über die ganzen Jahrtausende bis heute erhalten. Ja. Ein weiterer Name, übrigens, wenn es euch zu viel wird, dann, ich weiß, ihr merkt euch das nicht alles, aber wenn es euch zu viel wird, dann, entschuldige mir den Vergleich jetzt, dann versucht ein bisschen wie ein Kamel zu sein. Ja? Also ein Kamel, das trinkt mehr Wasser, als es im Moment eigentlich braucht. Also die Informationen, die ihr jetzt hört, die braucht ihr nicht alle. Aber irgendwann können sie interessant sein. Ja? Ein anderer Name ist Tubal. Tubal, laut dieser Geschichtsbücher, da hat sich angesiedelt zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer, das Kaukasusgebirge, sagt euch was. Heutige Georgien, sicherlich ein Begriff, Georgien. Und die Hauptstadt von Georgien ist, das deutsche Wort ist Tiflis. Aber in Georgisch ist es Tbilisi. Und das erinnert wieder an den Namen Tubal. Ja? Die Nachkommen von Tubal, die haben dann den Kaukasus überschritten und sind dann 2500 Kilometer ungefähr Richtung Nordosten gezogen. Da ist ein großer Fluss, den haben sie dann nach Tubal genannt. Jetzt muss ich nachgucken, wie der heißt. Du weißt es? Nochmal genau. Tura. Tura, ich habe das anders in Erinnerung. Das erinnert auch an Topol. Topol heißt er. Topol, dieser Fluss heißt Topol. Und An diesem Fluss haben sie eine Stadt gegründet, und die kennt ihr jetzt bestimmt, Tobolsk. Das ist eigentlich eine bekannte Tobolsk, kein Begriff. Kann sein, ja. Also in meinem Weltatlas, da ist, steht Tobolsk. Ja. Also es leitet sich ab von dem Namen Tubal. Ja. Das kann man noch weit so fortführen. Interessant ist auch, der letzte Sohn von Javan, von Gomer, stopp, das ist ein gewisser Tiras. Tiras. Und zwar ist das die Gegend Mazedonien, hoch zur Donau, dann nach Osten bis zum Schwarzen Meer und auch große Teile des ehemaligen Jugoslawiens. Ja. Und die wurden Träger genannt von den Griechen. Es gibt auch den deutschen Begriff Thraker. Und diese Thraker, das waren sogenannte barbarische Indoeuropäer, die eine Vorliebe für Krieg und Plünderungen gehabt haben. Und die haben ihren Stammvater, den Tiras, später vergöttert. Ja? Und zwar in Form von Turas oder Thor, der Gott des Donners und der Blitze. Ja? Also diese Vergötterung einstiger Engelsöhne Noahs. Und so ähnlich haben es auch dann später die Griechen gemacht. Wenn ihr in eurer Bibel nachguckt, das Wort Griechenland, das kommt 5-mal im Alten Testament vor. Und überall, wo Griechenland im Alten Testament steht, da steht das Wort Javan. Also Javan ist das hebräische Wort für Griechenland. Ja. Und ein Sohn von dem Javan, das war ein gewisser, jetzt habe ich mich, glaube ich, irgendwie vertan, ja, aber auch interessant, zum Beispiel die Stadt Tarsus. Tarsis kommt auch von dem Javan, das war ein Sohn von Javan. Und war der schon mal in der Türkei? Kennt ihr die Türkei ein bisschen? Da ist ein Gebirge, das zieht sich von West nach Ost. Das sogenannte Taurusgebirge. Auch dieses Gebirge hat seinen Namen von dem Tarsis. Paulus von Tarsus, kennt ihr den Begriff? Paulus war von dieser Stadt. Ja. Also Belege letztendlich nach Belegen, die Geschichtlichkeit dieser Engelsjünger Noahs bestätigen. Noch ein paar Beispiele, dann mache ich Schluss. Ich will euch nicht zu sehr überfordern. Das waren jetzt alle Söhne Japhets. Ja. Und ein weiterer Sohn von Noah, das war ein gewisser Ham. Und Ham, von dem stammen, also die Nachkommen von dem Ham, die haben sich alle so in Afrika und in dem heutigen Kanaan niedergelassen. Wir lesen unsere Bibel, finden wir die Länder Ägypten, wir finden Äthiopien, wir finden auch Libyen, wir finden Kanaan, ist klar. Ja. Interessant, diese Namen, die lassen sich ja alle ersetzen mit dem Namen der Engelsöhne, der Söhne von Ham. Kusch ist der Name von Äthiopien. Und überall, wo wir in unserer Bibel im Alten Testament den Namen Ägypten lesen, Gott hat sein Volk herausgeführt aus der Knechtschaft Ägyptens. Da steht hebräisch der Name Mizraim. Mizraim. Ja. Also es gab diese Söhne. Ja. Und wenn wir dann lesen, dass Gott vor seinem Volk Israel die Stämme Kanaans vertrieben hat, die Amoriter, die Jebusiter und wie sie alle hießen, Amor und Jebusit, das waren alles Söhne von Kanaan. Also es waren tatsächlich die Nachfahren von Kanaan, die sie dann später dort niedergelassen haben. Bis hoch in den heutigen Libanon, die Stadt Sidon, gibt es ja heute noch. Sidon war auch ein Sohn von Kanaan. Ja. Vielleicht noch kurz was zu den Söhnen von Sem. sind ja Sem, Ham und Japhet. Ja. Sagt euch noch was Persien. 1935, da wurde das frühere Persien in Iran umbenannt. Und noch früher, bevor es Persien hieß, da hieß es Elam. Elam ist ein Sohn von Sem. Ja. Genauso wie ein gewisser Abrachschad ein Sohn von Sem war. Und von Abrachschad, da kommt die Linie von Jesus Christus. Also Abraham, Isaac und so weiter. Ja. Und noch ein Beispiel, dann mache ich Schluss mit meinen historischen Belegen. Aram, das war auch ein Sohn, ein Engelsohn von Noah. Dort, wo heute Syrien ist, war dieses Aram von früher. Und von daher auch der Name Aramäisch. Wir wissen, als Jesus am Kreuz war, da rief er aus, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani. Das ist Hebräisch, das ist Aramäisch. Ja, also das war damals übrigens die Weltsprache, Aramäisch. Ja. Und jetzt komme ich zu meinem Schlussgedanken. Ich zitiere jetzt aus diesem Heft Info Vero. Diese Beispiele reichen aus, um zu zeigen, dass diese Enkelsöhne Noahs tatsächlich gelebt haben, dass sie die Personen waren, als die Bibel sie beschreibt, und dass ihre Nachkommen auf den Seiten der Weltgeschichte identifiziert werden können. Nicht nur ist die Bibel alles andere als eine Sammlung von Mythen und Legenden. Nebenbei bemerkt, man spricht so von an die 500 Flutlegenden, die es weltweit gibt. Ja. Kann man mit dem, was hier sachlich in der Bibel über das Sündflut steht, nicht vergleichen. Also das ist wirklich Legenden und mythenhaft, was da draus geworden ist. Ja. Die Bibel hat eine absolut einzigartige Stellung. Sie ist der Schlüssel zur Historie der frühesten Zeitalter unserer Weltgeschichte. Also mir ging es ungefähr so, meine Mutter, die hat vor Jahren immer gern den Hansi Hinterseer im Fernsehen angeschaut und seine Lieder gern gehört. Kennt ihr den Namen Hansi Hinterseer? Ja. Und meine Eltern sind damals immer noch selber fast jedes Jahr in die Berge gereist, dort Urlaub zu machen. Und dann kommt sie eines Tages vom Urlaub zurück und hat ganz erfreut erzählt, dass sie den Hansi Hinterseer gesehen und mit ihm gesprochen haben. Ja. Und so ähnlich ging es mir, als ich diese Belege über die Engelsöhne Noahs gelesen habe. Ja. So als wäre es irgendwo gegenwärtig, diese ganze alte biblische Geschichte, an die ich sowieso geglaubt habe. Ja. Und trotzdem habe ich mich darüber gefreut. Die Belege für die Existenz der 16 Engelsöhne Noahs belegen gleichzeitig die Sintflut selbst. Interessant ist, dass Petrus, bezugnehmend auf dieses damalige Ereignis, später schreibt, dass in den letzten Tagen viele Menschen davon nichts mehr wissen wollen. Nicht, dass die Menschen dann in den letzten Tagen sich für gar nichts mehr interessieren. Oh nein, ich denke, der Wissensdurst in unserer Zeit ist durchaus noch sehr groß. Aber das wollen die Menschen in der Regel nicht mehr wissen. Der Nachweis für die Existenz der 16 Engelsöhne Noahs ist gleichsam auch ein Beweis dafür, dass die Vernichtung der damaligen Welt eine Folge der Sündhaftigkeit der Menschen ist und nicht die Folge naturgemäß stattfindender Klimaveränderungen. Ja, und davon will die natürliche Welt nichts wissen. Sie spottet vielmehr über die vermeintliche Naivität, dass man das alles noch glauben kann. Aber klar, wie soll man an das alles auch glauben, wenn man seinen eigenen Lüsten, Wünschen und Begierden nachgeht. Einerseits war die Sintflut etwas Einzigartiges und Einmaliges, aber gleichzeitig war sie auch ein Bild dafür, was noch kommen wird. Die Menschheit ist seit der Sintflut ja nicht besser geworden. Beginnend mit den 16 Enkelsöhnen Noahs ist die Welt wieder so geworden, wie sie vor der Sintflut war. Die vielen Belege für die Wirklichkeit des damaligen Weltgerichts sollten uns umso fester machen, in der Überzeugung von dem, was uns erwartet. Diese vielen Belege sollten uns helfen, alle Gedanken und alles Hohe, was sich überhebt über die Erkenntnis Gottes durch sein Wort, zu überwinden. Es gibt keine wirklichen vernünftigen Gründe für den Zweifel. Hat sich zur Zeit Noahs Gottes Wort erfüllt, so wird sich das Wort Jesu auch erfüllen. Im Blick auf das Ende der jetzigen Welt, das Petrus sehr eindrücklich offenbart hat, schreibt uns oder ermutigt uns Petrus: Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt? Und Jesus hat gesagt: Wenn ihr das alles geschehen seht, dann erhebt eure Häupter. Mein letzter Satz: Lasst uns mit unseren Augen die Zeichen in der Welt sehen und erkennen. Lasst sie uns mit unseren Ohren hören und verstehen, und lasst uns diese Zeichen uns zu Herzen nehmen. Amen.